Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ohr am Netz, einer ganz besonderen Folge heute. Aber erstmal das Wichtigste. Hi Sidonie, wie geht's dir?
Ja, hallo Sven, hallo zusammen. Auch bei mir ist alles gut. Es ist viel los. Es ist intensiv gestartet, so in die zweite parlamentarische Jahreshälfte. Viele, viele Events und Veranstaltungen. Gibt viel zu besprechen. Ja, aber das ist ja auch gut so.
Genau, und es ist auch Teil, also dieses viel zu besprechen, dieser Sonderfolge hier. Wir haben nämlich was ganz Besonderes vor heute.
Ja, für uns als Verband der Internetwirtschaft ist es natürlich spannend, einen Blick in die neuen Strukturen des Bundesministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung zu werfen. Dieses Ministerium haben wir ja lange gefordert und jetzt ist es endlich da. Es ist noch ganz frisch und viele Fragen wie Verwaltung, Infrastruktur oder digitale Souveränität in Deutschland künftig gestaltet werden, hängen hier direkt zusammen oder laufen hier direkt zusammen. Und ich hatte die Gelegenheit, ein Interview direkt im Ministerium mit Bundesminister Carsten Wildberger zu führen. Somit mal einen so einen Blick hinter die Kulissen zu erhaschen, den man sonst vielleicht nicht unbedingt bekommt, auch wenn es ja aktuell noch so eine, ja, so ein bisschen so eine Übergangsadresse ist.
Wir sprechen nicht darüber, wie gut der Kaffee in einem Bundesministerium ist. Keine Ahnung. Wir sprechen in dieser Folge darüber, wie das Ministerium denn zukünftig arbeitet oder jetzt schon seit 100 Tagen arbeitet, welche Ziele es verfolgt und wie die zentralen Themen von Verwaltung über Infrastruktur bis hin zu einer neuen Digitalstrategie angegangen werden sollen.
Ja, und zusätzlich gibt es dann natürlich auch von unserem Vorstandsvorsitzenden Oliver Süme noch seine Einschätzung dazu, wo denn so aus Sicht der Internetwirtschaft die größten Hebel und Chancen, die von der Digitalpolitik priorisiert gehören, bestehen und wo noch Handlungsbedarf besteht, wo jetzt welche Weichen neu gestellt werden müssen, damit Deutschland digital aufholt.
So, bevor wir das alles hören, gibt es natürlich aber erstmal Neues aus der digitalen Welt, unsere News.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, und wir starten mit unserer neuen Studie Internetwirtschaft in Zahlen. Fast 10% Wachstum jährlich Deutschlands Internetbranche trotz der Rezession ist hier die Headline. Ja, die deutsche Internetwirtschaft wächst tatsächlich trotz allgemein schwacher Konjunktur kräftig weiter. Eine neue Eco-Studie in Zusammenarbeit mit der Unternehmensberatung Arthur D. Little sowie unseren Mitgliedsunternehmen NetCologne und Digital Realty prognostiziert einen Umsatzanstieg von 245 Milliarden Euro noch im Jahr 2025 auf stolze 389 Milliarden im Jahr 2030. Das sind also fast 10% jährliches Wachstum. Haupttreiber sind hier die digitalen Plattform- und Transaktionsmodelle, die bereits rund 40% der Erlöse ausmachen. Doch dieser Boom ist gefährdet, denn der Glasfaserausbau stockt, der Mittelstand digitalisiert zu langsam und die Kapazitäten von Rechenzentren reichen bei weitem nicht aus. Während die Anschlussleistung von Rechenzentren bis 2030 um 50% wahrscheinlich wächst, dürfte die Nachfrage mindestens dreimal, wenn nicht sogar fünfmal so hoch sein. Der ECO und auch die unter unserem Verbandsdach gegründete Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen fordern deshalb mehr Investitionen in digitale Infrastruktur, schnellere Genehmigungsverfahren beim Neubau und der Modernisierung von Rechenzentren. Ja, und neben einer Stromversorgung zu wettbewerbsfähigen Konditionen sind Betreiber zudem auch auf frühzeitige und verlässliche Stromnetzanschlusszusagen angewiesen. So ein Netzanschluss kann nämlich unter Umständen in Deutschland mal 7 bis unfassbare 15 Jahre dauern. Ja, und das ist natürlich einfach zu lang. Alle Infos zur Studie findet ihr natürlich auch wieder in den Shownotes.
Der Pulse-Check 2025, der verdeutlicht, dass digitale Souveränität längst nicht mehr einfach nur so ein Schlagwort ist, sondern eine Überlebensfrage. Deshalb haben Eurocloud und der ECO mithilfe von Tech Consult den Eurocloud Pulse Check 2025 veröffentlicht. Das ist eine Studie, die uns Einblicke in die Sicherheits- und Cloud-Strategien deutscher Unternehmen gewährt. Dabei sticht der massiv gewachsene Stellenwert der digitalen Souveränität und Resilienz klar hervor. In der Studie schätzen 83% der Unternehmen genau diese beiden Faktoren als zentral für ihre Zukunftsfähigkeit ein. Zudem nutzen 57% der befragten Unternehmen bereits Hybrid-Cloud-Lösungen, während 22% auf Multi-Cloud-Strategien setzen, um Abhängigkeiten zu vermeiden. Reine private oder Public Cloud Modelle verlieren hingegen immer mehr an Bedeutung. Erstmals konzentriert sich die Studie auch auf sogenannte Superscaler, also europäische Cloud-Anbieter, die sich als ernsthafte Alternative zu den US-Hyperscalern positionieren. Allem voran Geschäftskritische Bereiche wie beispielsweise Backup oder Disaster Recovery werden der Studie nach bevorzugt an europäische Anbieter vergeben. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Hybride und Multicloud-Ansätze kombiniert mit starken europäischen Partnern sind der Schlüssel zu Resilienz und Innovationsfähigkeit. Die Studie, die gibt es auch in den Shownotes, also einfach nochmal genau nachlesen.
Ja, der Bund und das Land Hessen starten eine Digitaloffensive in Kommunen. Mehr Dynamik in der Verwaltungsdigitalisierung, das ist das erklärte Ziel des Pilotprojekts, das jetzt in 6 hessischen Kommunen an den Start gegangen ist. Bundesdigitalminister Carsten Wildberger und Christina Sinemus, Hessens Ministerin für Digitalisierung und Innovation, haben hier eine enge Zusammenarbeit vereinbart. Und im Interview mit dem Bundesdigitalminister hören wir gleich auch noch mal etwas mehr zur Digitalisierung der Verwaltung in ganz Deutschland. Da wollen wir hier jetzt natürlich nicht vorgreifen. Was Hessen angeht, soll laut dem Bundesministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung eine Blaupause für ein flächendeckendes Angebot an digitalen Verwaltungsleistungen entstehen, die dann auch von anderen Bundesländern genutzt werden kann. Geplant sind gemeinsame Workshops von Bund und Kommunen. Wiesbaden, Kassel, Hattersheim, Rheingau-Taunus-Kreis, der Wetterau-Kreis und Heuchelheim wurden hierfür als Pilotkommunen ausgewählt. Kernproblematik bleibt jedoch die Frage der Einheitlichkeit, die über Prozessgeschwindigkeit und Kosten entscheidet. Durch die Autonomie der einzelnen Kommunen kommen oft für dieselbe Aufgabe verschiedene Verfahren zum Einsatz. Ja, und wir sind jetzt mal gespannt auf die Ergebnisse dieses Projekts. Ja, bevor wir jetzt ins Interview mit Bundesdigitalminister Wildberger einsteigen, haben wir noch ein kurzes Porträt für euch vorbereitet. Wer ist denn eigentlich Carsten Wildberger? Er ist ja politischer Quereinsteiger, wenn man so will. Und ja, dazu erzählt euch Sven jetzt mal kurz ein bisschen mehr.
Carsten Wildberger, Physiker, Manager, jetzt Digitalminister. Geboren 1969 in Gießen, promovierter Physiker, MBA von der INSEAD. Seine Karriere führte ihn über die Deutsche Telekom, Vodafone und Telstra bis in den Vorstand von E.ON. Später wurde er Chef von Mediamarkt Saturn und der Seconomy AG. Seit Mai 2025 ist er Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung im Kabinett von Friedrich Merz und Mitglied der CDU. Seine Mission: Deutschlands Digitalisierung voranbringen und die Verwaltung modernisieren. Wildberger gilt als Pragmatiker, der nicht große Worte, sondern sichtbare Fortschritte liefern will. Er selbst sagt: Ich bin nicht der Mann mit der Kettensäge. Damit meint er, Bürokratieabbau geht nicht mit brachialen Methoden, sondern mit Struktur und Vertrauen. Über sein Amt sagt er: Die Aufgabe, die ich übernommen habe, ist eine große Ehre, aber auch eine große Verantwortung. Und bei seinem Auftritt beim Wirtschaftstag 2025 betonte er, Politik müsse sich stärker auf Umsetzung konzentrieren. Ein Mann also, der sich nicht als Sprücheklopfer versteht, sondern als jemand, der anpacken will. So viel also erstmal zu den inhaltlichen Sachen, aber sieh du nie jetzt mal so hinter den Kulissen. War es denn nett im Ministerium?
Ja, es war spannend. Also man hat schon gemerkt, es ist alles so ein bisschen provisorisch noch, ne? Also der Raum, den wir da hatten, das ist ein riesen Veranstaltungssaal. Da mussten wir uns erstmal so ein bisschen Stühle und Tische rücken und uns unsere Ecke machen. Aber das hatte irgendwie auch was ganz Sympathisches. Und das Gespräch hat wirklich Spaß gemacht. Es war ein offenes Gespräch. Und ich finde, man merkt tatsächlich auf eine positive Art, dass der Bundesdigitalminister tatsächlich ja kein Urpolitiker ist, sage ich mal, sondern Manager. Ne? Das hat man schon an seiner Sprache gemerkt, die sehr klar ist und sehr zielbezogen. Das hat mir sehr gut gefallen.
Status quo. Der Eco-Politik-Check.
Ja, Herr Wildberger, die ersten 100 Tage Bundesregierung und damit auch Ihre ersten 100 Tage im Digitalministerium sind ja nun rum, sind schon mehr als 100 Tage, aber zwischendurch war ja noch parlamentarische Sommerpause. Wie fühlt sich das an, so ein komplett neues Ministerium quasi from scratch aufzubauen? Welche Erfahrungen waren hier so für Sie besonders prägend?
Also jetzt in der Rückschau nach jetzt 4 Monaten, muss ich schon sagen, haben wir es echt gut hinbekommen, ein Ministerium aufzubauen. Am Anfang waren wir jetzt 10 Leute, jetzt sind wir so 200 und viele arbeiten noch aus ihren anderen Häusern mit. Und das ist ein sehr dynamischer Prozess. Aber ich glaube, was mich beeindruckt, ist, dass es uns gelungen ist, von Anfang an auch zu sagen, wir sind jetzt nicht mit uns selbst beschäftigt, sondern wir arbeiten auch wirklich an der Umsetzung, an den Themen, die wir angehen wollen. Und ich bin sehr, sehr dankbar und auch stolz, dass die Mannschaft so mitzieht.
Ihre Kolleginnen und Kollegen im Kabinett, wenn sie die treffen, beneiden die sie oder sind die froh, dass sie so ein etabliertes Ministerium haben und nicht wie sie alles neu aufbauen müssen?
Nein, ich glaube, jeder hat seine Aufgabe und ich meine, die Herausforderungen sind überall, sag mal, gleich hoch am Ende des Tages. Das gilt halt jetzt hier ein neues Haus mit aufzubauen und bin da auch dankbar für die wirklich gute und kollegiale Unterstützung, weil am Ende des Tages, auch wenn jetzt noch nicht jeder Einzelne, es gibt noch ein paar wichtige Punkte, die offen sind, aber finde ich, haben wir es schon geschafft, in einer kurzen Zeit Dinge wirklich auch umzusetzen und das ist nicht einfach über 6 Häuser.
Absolut. Jetzt kommen Sie ja aus der Wirtschaft, waren CEO, Vorstand, Stratege, Entscheider, haben jetzt ein Bundesministerium. Was ist denn so aus Ihrer Sicht der größte Vorteil, wenn man mit so einer unternehmerischen Brille auf das Ganze, auch auf so einen großen, ja, auf so ein Amt und auf so einen Verwaltungsapparat schaut?
Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, ob man jetzt Unternehmer ist oder nicht, sondern es geht, glaube ich, grundsätzlich, wenn man etwas bewegen will, kommt es auf 2 oder 2, 3 Qualitäten grundsätzlich an. Man muss mal sehen, dass, ob das dann am Ende auch wirklich so funktioniert. Aber das eine ist erstmal, dass man sich in ein System erstmal einfindet. Und die Systeme sind unterschiedlich, genauso wie Unternehmen unterschiedlich sind. Sich auf eine Kultur einlassen, das auch zu verstehen und Menschen mitzunehmen. Das ist mal eine ganz wichtige Qualität. Die andere, Sie brauchen am Ende auch ein Zielbild. Das brauchen Sie, glaube ich, auch in der Politik. Das heißt, was wollen Sie verändern? Wo soll das Land in ein paar Jahren stehen? Und was müssen Sie ganz konkret jetzt auch umsetzen? Und der dritte Punkt ist die Verbindung zwischen, ich habe eine Idee, ich will etwas und wie kriegen wir das hin? Wie machen wir das? Das heißt Umsetzung. Letzteres ist natürlich ein Thema, was Sie in der Wirtschaft tagtäglich tun, dieser Umsetzungsriemen, sage ich jetzt mal. Und das ist sicherlich mal ein paar Prinzipien, die man hier auch mit anwenden kann. Ne? Aber am Ende des Tages lerne ich auch genauso viel und muss mich auch ins System einfinden und habe da, glaube ich, das auch schon, finde ich, soweit hinbekommen und werde mich da auch weiter einfügen.
Ja, Sie sagen, man muss sich in ein System einfinden und die andere Kultur sozusagen annehmen. Gibt es denn da auch schon so ein paar Punkte, wo Sie sagen, oh, das könnte jetzt ein bisschen Frustrationspotenzial auch bergen, so für die nächsten 4 Jahre?
Also bisher noch nicht. Und ich habe grundsätzlich einen recht langen Atem, weil ich meinen Blick eigentlich ausrichte auf das Ziel. Und wenn man nicht direkt zum Ziel kommt, muss man gucken, wie man es anders macht. Und mir hat mal ein kluger Mensch den Rat gegeben, Carsten, der kürzeste Weg zum Tor ist nicht eine Gerade. Und das gilt, glaube ich, insbesondere hier. Von daher ist das auch Teil der Aufgabe. Vielleicht macht das auch den Charme aus, zu sagen, wie komme ich auch, wenn es manchmal länger dauert, komplexer ist, trotzdem irgendwie so grob richtig ans Ziel.
Jetzt haben Sie ja vor kurzem Ihr erstes Organigramm vorgelegt und haben hier intern so eine Art Open Innovation Prozess da drumherum zur Kommentierung. Also die Mitarbeitenden können das kommentieren, wenn ich es richtig verstanden habe. Was wird sich denn von der ersten Fassung dann zur finalen Fassung dort möglicherweise noch verändern?
Also das erste Thema, was mir sehr wichtig ist, ist das Thema Kommunikation.
Ja.
Also ich bin vom Typ her jemand, der gerne offen kommuniziert und auch regelmäßig. Und das ist, glaube ich, gerade beim Aufbau von einem neuen Haus sehr wichtig. Und dass man die Menschen auch beteiligt, weil nur weil man eine bestimmte Position hat, hat man bestimmt nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern es ist eher die Gefahr, dass man zu weit weg ist. Das heißt, wir sind erstmal traditioneller gestartet mit einem Organigramm. Was wir jetzt eigentlich vorhaben, ist, dass wir sagen, wir arbeiten aktuell sehr stark in Projekten, großen Projekten, die wir Durchbruchsprojekte nennen, weil die sollen durchbrechen, die sollen irgendwas bewegen. Oder Missionen, wo wir uns ganz konkret messbar machen wollen. Das heißt, wir haben Dinge, da geht es ums Machen und wir haben ein, sagen wir, klassisches Organigramm. Und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir die beiden so übereinander, dass wir, weil wenn sie in einem Projekt arbeiten, dann müssen sie ja manchmal abteilungsübergreifend arbeiten. Und das heißt, sie müssen irgendwie die Kästchen miteinander verbinden. Und jetzt die Frage, wie gelingt uns das? Wie schaffen wir eine gute Mischung auf traditionell und, sage ich mal, moderneres Arbeiten auch entlang von, jenseits von Silos, sondern im Team? Und mir ist wichtig, das wird ein Prozess sein. Mir ist wichtig, dass da die Kolleginnen und Kollegen Input geben, weil die sollen sich ja auch wohlfühlen. Aber was ich feststelle, ist eine große Offenheit, Neugier und auch Lust, das zu machen und mal gucken, was da rauskommt. Das wird ein Prozess und ich finde es gut, dass alle so offen sind.
Jetzt haben wir im Grunde fast die nächste Frage schon mit beantwortet. Da wollte ich nochmal nachfragen, was, ne, wie das gelingt, agile Strukturen auch in so einem, ja, manchmal vielleicht schwerfälligen Verwaltungsapparat zu bringen, was Sie da vielleicht auch von anderen Ministerien unterscheidet. Ein paar Sachen haben Sie ja jetzt schon genannt, ne? Also Kommunikation ist ganz wichtig.
Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, Ministerium ist am Ende nicht agil. Da muss man überlegen, wenn ich zum Beispiel in der Digitalisierung arbeite, auch in Teilen der Staatsmodernisierung, dann ist die Frage von jenseits dessen, was wir als Ambition formulieren, gegebenenfalls als Gesetz, muss es ja dann irgendwie zum Beispiel Digitalisierung auf die Straße kommen. Das heißt, die haben die Frage, wie setze ich das um? Und Das ist ja nicht unbedingt eine klassische Aufgabe eines Ministeriums. Das heißt, sie haben bestimmte Projektmanagementfähigkeiten, nicht unbedingt vor Ort, und das ist gar nicht als Kritik gemeint. Und jetzt ist die Frage, wie setzen Sie in einem System, da geht es natürlich auch um Ausschreibung, wie schaffen Sie dann daneben, und zwar relativ eng am Ministerium, diese Umsetzung, dieses Projekt operativ sozusagen aufzusetzen mit der entsprechenden Expertise. Und ich glaube, das ist der Hebel, wie wir einen Unterschied machen können. Mhm.
Jetzt ist Digitalisierung ja ein großes Thema, ein Querschnittsthema, und Ihr Haus ist für einige Zukunftsthemen rund um Digitalisierung aktuell nicht zuständig oder nicht federführend, zum Beispiel Cybersicherheit, Datenschutz, digitale Bildung, Smart Cities. Welche konkrete Steuerungs- und Gestaltungskompetenz haben Sie denn dann eigentlich derzeit?
Wir haben sehr viele Zuständigkeiten schon bekommen, und was wir tun können, weil man darf es einzig vergessen, das ist schon ein Riesenbrett, und die Zuständigkeiten, die wir haben, die müssen wir jetzt erstmal nutzen. Dann haben wir Felder, da haben wir eine geteilte Zuständigkeit. Das ist zum Beispiel die Cybersicherheit und ist auch für mich total nachvollziehbar, und ich finde das auch richtig so. Und dann gilt es an den entscheidenden Punkten, die Verknüpfung hinzubekommen. Da sage ich mit dem Bundesministerium des Innern, mit meinem Kollegen Herrn Dobrindt, klappt das hervorragend. Mhm. Und natürlich gibt es auch im Verteidigungsbereich ureigenste Sicherheitsanforderungen, die man besser auch dort belässt. Wir haben speziell jetzt auf Cybersicherheit die Frage der IT-Struktur des Bundes. Wie stellen wir die sicher? Da sind wir sehr eng mit dem BSI und haben ein Projekt aufgesetzt, dass wir jetzt hier die gesamte Landschaft, sage ich mal, nochmal härten und dann auch mit modernster Technologie Fortschritte machen. Und gleichzeitig hat das BMI aus ihrer Sicht ein ganz wichtiges Programm auch auf den Weg gebracht. Und wir sind aber da in einem engen Austausch. Insofern betrachte ich das alles andere als ein limitierender Faktor. Ja, wir haben bei ein paar Themen halt noch Dinge offen. Aber ich sag mal, KI-Regulierungsfragen, Telekommunikationsnetze, das Thema Staatsmodernisierung, was ich immer eigentlich zuerst nenne mittlerweile, machen wir gute Fortschritte. Das sind Querschnittsaufgaben. Unser Haus ist in großen Teilen ein Querschnittshaus. Wir haben Federführung für ein paar sehr wichtige Themen. Und ich glaube, das ist auch einer der wesentlichen Beiträge, dass es gelingt, Silos besser aufzubringen und im Team zu arbeiten. Das ist auch unser Job.
Ja, jetzt haben Sie gerade schon Staatsmodernisierung genannt. Digitale Verwaltung ist Ihr großes Thema. Stichwort Deutschland-Stack fällt da ja gleich. Also so eine nationale, souveräne Technologieplattform. Ist ja, glaube ich, auch die größte Abteilung aktuell in Ihrem Organigramm. Vielen ist, glaube ich, immer noch nicht ganz klar, was darunter zu verstehen ist. Können Sie das einfach nochmal in ein, zwei Sätzen erklären?
Ja, ist ein so ein bisschen Buzzword anmutender Begriff. Tech-Stack klingt irgendwie richtig cool und ist irgendwie auch grob richtig, passt irgendwie, klingt modern. Da verbergen sich ein paar verschiedene Themen dahinter. Ich will die mal abschichten. Das eine Thema ist, wie entwickelt man Technologie so, dass sie irgendwie zusammenpasst, dass sie anschlussfähig ist, dass sie interoperabel ist, Daten ausgetauscht werden können, und wie ist sie auch cloudfähig? Das ist ja halt nicht überall der Fall, gerade nicht in der Verwaltung. Das heißt, es geht jetzt darum, dass wir Standards etablieren. Technische Standards, Normen, wie entwickelt wird. Das sind Schnittstellen, APIs etc. Wie soll eine Architektur aussehen, damit sie sozusagen auch im Baukastensystem arbeitet? Das sind eigentlich Regeln für eine Entwicklung, die längst überfällig ist, weil wir natürlich schon seit Jahren entwickeln, aber leider zu unabgestimmt. Ja. Ja, das bringt mich dann gleich zur Verwaltungsmodernisierung. Ja. Das heißt, das eine Thema sind technische Standards, die im Übrigen auch weiterlaufen müssen, weil sich Technologie verändert. Standards entwickeln sich. Und da ist es die Kunst, so konkret zu sein wie notwendig, aber auch nicht zu bestimmend, damit die Lösungen sich auch entfalten können. Also wir wollen nicht wieder Vorschriften machen auf der kleinsten Sohle. Mhm. So, da sind wir gerade in der Abstimmung mit Experten, auch natürlich mit den Ländern, Kommunen, auch mit externen Marktteilnehmern, weil Staat als Ankerkunde will ja auch anschlussfähig sein. Und das zweite wichtige Thema zum Stack ist, dass wir auch Leistungen beim Bund, sozusagen basierend auf diesen Standards, ganz konkret anwendungsfähig machen. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben beim ITZ-Bund eine Plattform entwickelt, Keepits heißt die, auch wieder ein schöner Name. Dahinter verbirgt sich eine künstliche Intelligenz-Plattform. Das heißt, Sie können als Anwender, eigentlich egal wo Sie sitzen, wenn Sie angeschlossen wären, können Sie verschiedenste Sprachmodelle benutzen, auch mit jeweiligen Sicherheitsstandards. Das geht von einem Modell, was ganz lokal gehostet ist, sozusagen statisch in einem sicheren Datencenter, aber keinen Internetanschluss hat, aber Sie können damit arbeiten, aber keine Daten gehen nach außen. Und das andere ist, dass Sie je nach Umgebung alle verschiedenen Modelle auch mit Anwendungsfeldern bedienen können. Das soll sich weiterentwickeln. Was die Zielsetzung dahinter? Wenn wir es gut machen, dann wäre es eigentlich auch geeignet, dass alle das nutzen. Wir müssen es also nur einmal bauen. Geld sparen, besser machen, und benutzerfreundlich. Also das ist ein Beispiel von vielen Bausteinen, die wir in diesem Stack dann bauen werden.
Und wie stellen Sie das sicher, dass dann eben dieser Deutschland-Stack auch tatsächlich flächendeckend genutzt wird und eben nicht so eine neue Behörden-Schatten-IT entsteht?
Ja, es gibt ja zum Beispiel den IT-Planungsrat. Das ist also sozusagen das Gremium, was für die Umsetzung sehr entscheidend ist, wie technisch entwickelt wird. Das sind die Länder und der Bund. Mhm. Ich möchte dafür werben, dass es uns gelingt, dass wir nach einheitlichen Standards, ist auch schwierig, mal inhaltlich muss ich es ehrlich sagen, ist verdammt schwierig dagegen zu argumentieren. Wir können uns ja nicht langsam mal über den Stand der Technologie hinwegsetzen, genauso wie man sich sozusagen auch nicht über Gesetze der Naturwissenschaften hinwegsetzen kann. Also da spüre ich auch eine große Offenheit, dass es uns wirklich gelingt, im Schulterschluss zu sagen, wir arbeiten jetzt und das wird dann auch verbindlich. Wir haben ein paar Instrumente, zum Beispiel auf Bundesseite, den IT-Vorbehalt. Das heißt, wir werden diesen da nutzen, dass man sagt, das muss man jetzt zumindest auch im Bund so machen. Ist ja nicht nur Land, Kommune, ist auch der Bund gefragt. Und der letzte Satz dazu ist, wir werden natürlich auch viele gemeinsame Projekte anstoßen, haben wir schon angefangen. Und wir bringen ja auch ein bisschen was mit. Manchmal auch hier und da einen Euro. Mhm. Und dann finde ich es schon okay, dass man sagt, das muss jetzt nach diesen Standards gelingen. Die Kunst wird sein, und das ist auch unsere Aufgabe und das ist auch unsere Verpflichtung, den Menschen zu sagen, was sind die Benefits? Das hilft ja am Ende allen. Und manchmal ist es nur eine mentale Sache, vermeintlich, wir müssen was aufgeben, was abgeben. Darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass wir die Sachen besser machen, schneller machen für die Bürgerinnen und Bürger. Und am Ende soll es auch weniger Geld kosten, weil wir können auch sparen.
Digitale Souveränität ist ja nicht nur ein bundesweites Thema, sag ich mal ein deutsches Thema, sondern auch ein europäisches. Ne? Gerade die französischen Partner und jetzt auch die österreichischen treiben ja auch so eine Idee des Eurostack voran. Es gibt so die Idee einer Charta europäischer digitaler Souveränität. Da ist ja, glaube ich, heute auch ein Treffen und im November auch nochmal hier in Berlin. Wie kann ein Bekenntnis zu so einer Eurostack-Idee aussehen und sollen diese Pläne in absehbarer Zeit weiter konkretisiert werden?
Ja, das ist natürlich ein riesiger Begriff, digitale Souveränität. Was mir halt auffällt, ist, jeder versteht irgendwie was anderes und wir kommen immer sehr schnell auf ein ganz spezielles Thema und sagen, das ist digitale Souveränität. Deshalb würde ich gerne nochmal zwei Sätze vorweg schicken, was ich glaube, was für mich zumindest digitale Souveränität bedeutet. Digitale Souveränität ist erstmal geboren für mich aus der Haltung, dass wir sagen, wieso haben wir eigentlich so lange an ganz wichtigen technologischen Entwicklungen, denken wir nur an diese Plattformgeschäfte, die es global heute gibt, Social-Plattformen, nur als Beispiel, Cloud-Anbietung. Warum haben wir da nicht aktiver teilgenommen? Wir sind überall Kunde, aber wir sind nicht Anbieter. Und das ist ein Riesenmarkt und wir haben die Talente. Das heißt, ich sage erstmal, digitale Souveränität heißt für mich, jetzt mal teilnehmen. Und jetzt gerade werden die Karten neu gemischt durch künstliche Intelligenz, eine Riesenchance für Europa, die Talente zu nutzen. Die zweite Aussage ist, es gibt Dinge im ureigensten Interesse, in unserem auch Sicherheitsinteresse, die wir nicht ausreichend berücksichtigt haben. Und wir sehen durch die geopolitische Entwicklung, dass diese Fragen wichtiger geworden sind. Was heißt das? Wir haben in der Vergangenheit zum Beispiel Vergabeverfahren vor allen Dingen auf den Preis geguckt, neben natürlich einer gewissen Leistungsfähigkeit. Ja. Und das finden Sie natürlich in Übersee. Deshalb haben wir 75% an Hyperscaler. Ich sage auch, wir werden auch weiterhin sehr partnerschaftlich mit Unternehmen aus den USA und global zusammenarbeiten, weil ich glaube einfach, dass das alles sowieso nur auch perspektivisch in Partnerschaft gelingt. Aber wir selber müssen viel mehr teilnehmen und wir müssen die Kriterien erweitern. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich bin der Meinung, Daten müssen ja vor Ort gehostet werden. Ich bin auch der Meinung, wir müssen die Encryption, die Verschlüsselung-Technologie haben. Und es wäre auch wünschenswert, dass wir im Betrieb von Data Centers, da geht es ja auch um den Softwarelösungen, die dieses Data Center organisiert, ansteuert, dass wir da auch deutlich mehr an Wertschöpfungstiefe erlangen und dass wir auch, wenn wir an Open Source denken, Transparenz haben. Aber Transparenz, die uns tatsächlich hilft, auch im Fall, wenn wir es brauchen. Und das sind Kriterien, da sind wir dabei, die jetzt gerade zu entwickeln und scharf zu stellen. Und damit geben wir natürlich auch europäischen Anbietern, und wir haben einige, die auch sehr, sehr kompetent sind, als Ankerkunde, als Staat eine deutlich größere Chance.
Stichwort digitale Infrastruktur haben Sie jetzt gerade schon genannt, würde ich kurz zurückstellen, sprechen wir gleich auch noch mal ein bisschen ausführlicher drüber. Noch ein Thema rund um das ganze Thema digitale Verwaltung ist ja das Bürgerkonto, das so als Herzstück der digitalen Verwaltung gilt. Wann können denn Bürgerinnen und Bürger damit rechnen, dass sie eben wirklich hier mal alles zentral, sicher, nutzerfreundlich vorfinden und mit dem Staat interagieren können.
Also bei der digitalen Verwaltung, ich sag mal, wie kriegen wir überhaupt digitale Leistung, dass wir nicht aufs Amt rennen müssen mit Zetteln, mit Formularen, sondern wie kriegen wir das digital besser hin? Das ist mal ein Arbeitsstrang, aber Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Eigentlich sind das zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, wie identifiziere ich mich in der digitalen Welt mit den Nachweisen, die ich brauche und wie hinterlege ich die sicher? Das Bürgerkonto beantwortet das in Teilen und die Wallet-Lösung, also die digitale Lösung auf dem Mobiltelefon, ist ja ein europäisches Projekt, an dem wir arbeiten, was in anderthalb Jahren ungefähr von jetzt gerechnet, bisschen früher hoffentlich, dann auch in den ersten Schritt live gehen soll. Das ist digitale Identität, dass ich mich ausweisen kann. Gleichzeitig haben wir in unserem Leben natürlich schon viele Nachweise hinterlegt, erbracht, die irgendwo, sag ich mal, liegen.
Ja.
Wir müssen uns ehrlich machen, wir haben ein Datenmodell, das unterscheidet sich fundamental von dem von Estland, von den Vereinigten Arabischen Emiraten, die sehr weit sind, auch von der Ukraine, die das jetzt in sehr schneller Zeit aufgebaut haben. Und ein Datenmodell, das ist schon mal die Daten digitalisiert sind, ist noch nicht überall der Fall, und dass die Daten auch abrufbar sind und auffindbar sind, auch kommunizieren können, das ist in unserem System eine große Herausforderung. Wir haben vor einigen Wochen mit dem sogenannten NOTS-Staatsvertrag, National Once Only Technical System, das heißt, oh, sag's mir nur einmal, müssen wir sozusagen in einem Heuhaufen die richtigen Stecknadeln zusammenführen. Und da haben wir einfach einen Weg gefunden, der gegeben der Umstände, wie wir es heute machen, der ist technisch sehr, sehr aufwendig. Das kann man so machen und auf der Basis ist dann die beste Lösung, aber es ist auch nicht die ideale Lösung. So, und da sind wir jetzt dran, das wird ein Projekt sein, also sehr komplex. Wir brauchen beides, also beide Elemente, die digitale Identität und das Thema Datenzusammenführung. Und dann der dritte Strang, ganz wichtig, damit es bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt, die digitalen Leistungen, die wir heute schon haben, die ja auch in vielerorts gut funktionieren, die müssen wir beschleunigen. Wir können dabei auch zentralisieren, Dinge besser machen und wir müssen auch das Thema Durchdigitalisierung, ist ja nicht nur das Frontend, Durchdigitalisierung nach vorne bringen, da wird uns KI bei helfen.
Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Sie haben es gerade selber gesagt, dass Länder wie Estland, dass die sowas so viel schneller hinbekommen als wir.
Ja gut, in Estland hat man natürlich die Chance gehabt, erstmal neu zu starten. Ja. Und man hat, finde ich, einen ziemlich beeindruckenden Weg gefunden, dass ich sage, ich mache Datenhaltung und ich schaffe Vertrauen in Daten, was super wichtig ist, dadurch, dass ich es transparent mache. Das heißt, sie haben heute in allen technischen Lösungen, die die Bürger und Bürger nutzen, einen unglaublichen Transparenzgrad. Ich kann immer nachgucken, wer hat irgendwas bei mir gemacht oder ein Profil angeguckt und kann dann auch entscheiden, will ich das oder nicht. Das heißt, das basiert auf diesem Aspekt Transparenz und das hat man dann halt technisch auch sehr gut umgesetzt. Was ist bei uns passiert? Wir haben natürlich eine sogenannte Legacy, das heißt, wir kommen aus der analogen Welt, die ist mit 11.000 Kommunen und auch im föderalen System per se schon sehr, sehr komplex. Und dann sagen wir, machen ein Gesetz, das heißt Online-Zugangsgesetz, und sagen, alles muss digital verfügbar sein. Das ist ja auch gut. Und dann ist es aus meiner Sicht halt wichtig, dass man sich dann vielleicht doch anders hätte überlegen müssen. Und ich sage das jetzt nicht so, ich weiß es besser. Es ist nämlich trotzdem super kompliziert, dass man sagt, wir müssen uns die Zeit nehmen, dass in einem dezentralen System, wie müssen wir entwickeln? Wie müssen wir so ein Mammutprojekt aufsetzen, damit das irgendwie zusammenpasst? Von 575 OZG-Leistungen ist es uns in diesem Prozess gelungen, sage ich jetzt mal, Anführungszeichen, mit 11.000 Kommunen, man weiß es nicht genau, ich gebe jetzt die niedrige Zahl, mindestens 6.000 Varianten zu haben. So, und da sage ich, ein dezentrales System in Entwicklung kann auch Vorteile bieten, aber man muss Standards schaffen. Bin ich wieder so ein bisschen beim Tech-Stack. Wir versuchen jetzt sozusagen rückwärtsgerichtet für das alles, was noch kommt, Standards einzuführen. Das heißt, wir werden dann besser werden mit den Themen, die dann entwickelt werden. Und gleichzeitig müssen wir das System auch verbessern. Ich sage, trotzdem ist die Situation nicht hoffnungslos. Wir werden schon nach vorne kommen, aber das Brett ist schon hart.
Ja, weil man sich eben mit diesen ganzen unterschiedlichen Interessen auch von Bund, Ländern, Kommunen irgendwie auseinandersetzen muss. Ne?
Macht es nicht einfacher. Ich glaube, wir tun auch gut daran, an manchen Stellen wirklich auf die technische Expertise, der mehr Raum zu geben. Ja, viele Forderungen, die man hat, wenn man immer mehr einsammelt und also die Anforderungssachen müssen auch zusammenpassen. Aber ich glaube, man tut gut daran, gerade in dem heutigen technischen Bereich, den Menschen mit den notwendigen Kompetenzen mehr Raum zu geben, weil die wissen, wie das geht und die können auch sagen, was Technik heute alles kann. Also ich bin trotzdem zuversichtlich, dass wir eine Dynamik entfachen, weil wir können das schon als Deutsche. Also wir sind immer so, heißt auch mal, Deutschland ist nicht digital, so Quatsch, natürlich ist doch ein modernes Land. Wir haben eine unheimliche Komplexität. Komplexität und machen Dinge übermäßig komplex und wir haben uns auch irgendwie antrainiert, sofort den Reflex, ah, wo ist das Risiko, warum geht das nicht? Das ist natürlich auch nervig, aber in Summe haben wir doch echt die Power, das auch zu machen. Jetzt wird ein Prozess jetzt sein, aber auch hier oben.
Ja, ja, eben, ne? Das ist so eine Story, wenn man sich die selber lang genug erzählt, ne, dann ist es irgendwann auch so, dann kommt man da schwer wieder
raus. Ja, wenn man sich permanent in diesen Status quo dann reinredet, sag ich mal, oder noch tiefer einmauert, da kommt man ja mental gar nicht mehr raus. Also wir müssen auch mal wieder was Positives, eine Chance geben und damit heißt nicht, dass alles klappt. Ja, wir werden auch Dinge mal versemmeln. Auch in so einem Prozess wichtig, dass man schnell reagieren kann und Dinge besser macht, aber wir müssen doch mal wieder mehr Mut und mehr Glauben haben.
Sie haben an verschiedenen Stellen jetzt schon betont, Ihnen geht es darum, wirklich auch schnell in die Umsetzung zu kommen, Dinge umzusetzen. Da gab es ja rund um die Bundestagswahl mal diese Idee einer Digitalagentur sozusagen als zentrale Umsetzungseinheit. Gibt es da aktuell noch Pläne zu oder ist das nicht mehr aktuell?
Sehr aktuell.
Ja.
Man könnte sich also perspektivisch auch vorstellen, dass man ein Digitalministerium hat und Staatsmodernisierungsministerium, was schlank ist in den Strukturen. Und weil viele dieser Themen natürlich auch eine Umsetzung brauchen, dass man dann sagt, man hat eine sehr performante, schlagkräftige Agentur, die in der richtigen Weise mit dem Ministerium arbeitet. Die muss aber auch sehr getrimmt sein, natürlich auf, sage ich mal, Umsetzungsstärke. Wir haben heute bereits ja viele mögliche Agenturen. Was wir machen, und ich sage, bevor wir jetzt hier einfach eine Entscheidung treffen, wir haben ja ein paar Durchbruchsprojekte mit darunter liegenden Mission. Mhm. Und da sind wir in enger Zusammenarbeit und Austausch mit diesen existierenden, sage ich mal, Entitäten, Agenturen und wollen mal gemeinsam lernen, wie das funktioniert.
Also Digitalservice, meinen Sie jetzt?
Genau, genau. Ja. Und schauen mal an, wie laufen die Projekte und dann lernen wir uns auch ein bisschen besser kennen.
Ja.
Und auf der Basis kann man hinterher auch bessere Entscheidungen treffen, was passt denn.
Sie haben im Kontext digitale Souveränität schon erwähnt, ganz wichtig ist, dass wir hier in Deutschland eben auch ein starkes, funktionierendes Ökosystem digitaler Infrastrukturen haben. Da hapert es ja an einigen Stellen hier im Moment noch. Ne? Von Glasfaser über 5G bis hin zu den Rechenzentren haben wir schon Nachholbedarf an verschiedenen Stellen. Wie ist denn da Ihr konkreter Plan, um eben dieses Ökosystem nachhaltig zu stärken?
Ja, jetzt sind wir bei den Netzen. Daten müssen fließen, sonst brauchen wir für viele andere gar nicht zu reden. Lass mich mal mit Mobilfunk anfangen. Wir haben 5G und wir haben sicherlich die Herausforderung, dass wir gerade im ländlichen Bereich noch Abdeckungsthemen haben. Das wird zum einen, denke ich, marktwirtschaftlich gelöst, indem bei den Frequenzvergaben die Bedingung ist, 99,5% Netzabdeckung zu haben für die großen Operator. Ich denke, da sind wir dann im Austausch, wie das geht, aber mein Ziel ist schon, dass wir das marktwirtschaftlich hinbekommen und möchte aber auch nochmal eine andere Sache sagen, weil das müssen wir auch mal würdigen. 5G-Fortschritt in Deutschland, weil wir haben sehr starke Telekommunikationskonzerne. 5G in Deutschland ist gerade im städtischen Bereich, also in vielen Bereichen, wo die Abdeckung ist, auch technisch sehr weit vorne mittlerweile. Und wir reden darüber, als ob wir hier, also da hat sich unglaublich viel getan. Und ich finde, das wird nicht ausreichend gewürdigt und es gehen ja auch viele Investitionen rein. Aber im ländlichen Bereich insbesondere haben wir natürlich Nachholbedarf und da sind wir auch dran mit den Unternehmen, auch existierende Projekte. Ein paar Sites sollen ja noch leuchten und sollen funktionieren. Da ist also auch noch Arbeit, dass wir die schnell durch die Tür kriegen. Wir haben übrigens auch bei den Genehmigungsverfahren jetzt mal zum überragenden öffentlichen Interesse erklärt. Das heißt, Beschleunigung ist möglich und wir werden bis Jahresende noch weitere wichtige Vorhaben auf den Weg bringen, dass der Markt in Summe auch schneller und agiler funktionieren kann. Zum Glasfaser. Der Markt ist schwierig, aber ich bin davon überzeugt, dass wir perspektivisch schon eine Dynamik sehen, dass der Markt grundsätzlich attraktiv ist. Dazu sind wir gerade in der Konsultation mit vielen Marktteilnehmern und wir nehmen den Input auch sehr ernst und wichtig. Worum geht es? Dass wir zum einen beschleunigen, dass wir also schneller ausrollen können, dass wir aber auch Stellschrauben im Markt adjustieren, weil wir haben es echt nicht so richtig klug gemacht in Teilen. Es ist also unheimlich schwer, sozusagen sicherzustellen, dass wir auch schneller in die Häuser reinkommen. Da müssen wir uns auch mal ehrlich machen. Ja, da müssen halt die Türen aufgehen. Gleichzeitig können wir uns, wenn wir es nicht machen, auch nicht beschweren, dass wir keinen Glasfaseranschluss haben. Also irgendwie müssen wir uns links rum, rechts rum. Beides geht nicht. Und das andere Thema ist natürlich, wir haben natürlich eine leistungsfähige Kupferlösung mit VDSL, dann haben wir auch Kabel. Die Frage ist, an welchen Stellen macht es Sinn? Das soll aber auch der Markt am Ende, muss das regeln, aber dass uns auch der Übergang gelingt. Und der dritte große Hebel ist, das wird auch in der Diskussion nicht gesagt, wir haben heute einen Rollout im Glasfaser von 53%. Zum Ende in 3-4 Jahren werden wir 75% erreichen, vielleicht 80%. Das ist nicht so schlecht. Ist das 100? Nee, natürlich nicht, aber ist nicht so schlecht. Aber von den 53%, wenn ich das jetzt mal als 100% definiere, wählen nur 25% der Menschen Glasfaser. Das heißt, wir haben ein Problem, dass nicht genügend Kunden sich dafür entscheiden. Deshalb gehen wir jetzt zum Beispiel mit einer Kommunikationskampagne seitens des Ministeriums. Mhm. Gleichzeitig sehe ich in den Zahlen auch eine beginnende stärkere Dynamik. Das heißt, auch hier glaube ich, dass wir im Schulterschluss mit den Marktteilnehmern diesen Markt auch wieder attraktiver machen und eine andere Dynamik entfalten. Und gleichzeitig bin ich auch ein Mensch, der auch technologieoffen denkt. Glasfaser ist natürlich die Zukunft und ist primär. Und gleichzeitig denke ich manchmal nach, was machen wir denn so mit den letzten 10-5%? Was braucht es denn? Weil wir wissen, dass gerade bei solchen Maßnahmen die letzten Prozent exorbitant teuer sind. Mhm. Und by the way, wir haben auch noch durch das Sondervermögen natürlich auch Schwungmasse, die wir mitbringen, ja, um das zu beschleunigen. Letzter Satz, am Gleis sind auch ein paar Sachen. Hamburg-Berlin, ja, tut mir leid, die Strecke muss dann, ja, aber anders geht's jetzt halt nicht, ne?
Ja. So. Glasfaser 5G, haben wir drüber gesprochen, Stichwort Rechenzentren. Da haben wir ja in Deutschland jetzt schon viel weniger Kapazitäten, mal im Vergleich zu den USA und auch anderen Ländern. Wir arbeiten gerade an einer Studie, die wir Ende des Monats veröffentlichen werden, die zeigt, dass unsere Rechenzentrenkapazitäten bis 2030 so um circa 50% steigen werden. Und wir haben eine Bedarfsanalyse gemacht unter der Anwenderindustrie. Die brauchen eigentlich das 3- bis 5-fache teilweise. Wie kriegen wir das hin? Gerade auch vor dem Hintergrund, dass wir ja auch beim Thema KI wettbewerbsmäßig mitspielen wollen. Da brauchen wir ja einfach Rechenleistung. Wie können wir diesen Markt in Deutschland stärken?
Also natürlich sind wir auf dem absoluten Niveau im Vergleich. Jetzt muss man vielleicht auch nochmal ein bisschen differenzieren. Nicht da, wo wir sein wollen. Gleichzeitig haben wir in den letzten Jahren auch schon eine ganz gute Dynamik gehabt. Und wenn ich mir anschaue, was in der Pipeline ist, ist das auch nicht so schlecht. Jetzt müssen wir aber unterscheiden, was meinen wir mit Datencenter. Vereinfacht gesagt haben wir eher traditionellere Data Centers. Das ist meist auch eine Cloud-Anwendung. Früher wurde da einfach, sag mal, gehostet, ein bisschen gerechnet. Und dann haben wir natürlich mit den moderneren Software-Anwendungen, sehr stark KI, zwei Typen. Das eine ist, wo habe ich die von der Compute, vom Rechnen her, die aufwendigsten Anwendungen. Das ist heute Training von Modellen. Extrem komplexe numerische Rechenleistung erforderlich. Und dann habe ich, wenn ich diese Modelle trainiert habe, habe ich die Anwendung, sogenannte Inference. Mhm. Das ist auch rechenintensiv, nicht ganz so intensiv. Und wir müssen heute da schon unterscheiden, über welche Kategorie sprechen wir. Mhm. Und mir ist wichtig, dass wir natürlich den traditionellen Bereich, da finde ich, haben wir schon ausreichend, sonst würde das hier auch nicht funktionieren. Da haben wir auch große Bedarfe. Inference wächst auch an. Wir sehen auch viele Nachfragen von amerikanischen Unternehmen, die hier Inference-Kapazität aufbauen. Und gleichzeitig mit den Gigafactory aus Europa ist auch das Ziel, ganz große Factories mit 100.000 plus modernsten Chips, die auch trainieren können, auch Inference natürlich machen müssen, trainieren. Und da bin ich schon hoffnungsvoll. Das wird auch am Ende des Tages perspektivisch natürlich auch eine Frage von Energie sein. Ich glaube aber für das, was wir brauchen, um unsere Talente zu nutzen und in das Rennen mal richtig einzusteigen, die Energie haben wir. Wir sehen das ja auch bei 6 Bewerbern. Da muss man natürlich auch den Stromanschluss und die Erzeugung mitdenken. Und wir haben auch viele, viele Projekte, die wir auch beschleunigend begleiten, wo das der Fall ist. Deshalb müssen wir erstmal in der ersten Phase wirklich ins Machen kommen. Mhm. Und letzter Satz dazu, wir haben letzten Freitag, finde ich, auch für das Land im Forschungszentrum Jülich, der Kanzler mit Doro Bär, Forschungsministerin, und ich war auch dabei, den Exascaler Jupiter eingeweiht. Mhm. Und das ist eine Maschine, da kann man stolz drauf sein. Das zeigt, welche Expertise wir auch im Forschungsbereich haben. Die Leistungsfähigkeit dieser Maschine, die kann im Prinzip ein Modell von einer Komplexität von ChatGPT in einer Woche trainieren. Heißt jetzt nicht, dass das danach genauso gut funktioniert, aber rein vom Engineering her. Mhm. Und wir haben 4-fach höheren Bedarf aktuell, als wir da anbieten können, ist Europas schnellster Rechner. In Stuttgart entsteht etwas, München ist sehr aktiv, mhm, und wir haben auch privatwirtschaftlich organisiert auch kleinere Varianten von Gigafactories, die auch kommen. Das heißt, da sehe ich schon eine Dynamik, und wichtig ist, dass wir die Dinge auch nochmal transparenter machen. Mhm. Ich habe auch mit vielen Startups gesprochen, die auf der Suche nach Rechenleistung sind, nehmen Sie nur DeepL aus Köln, mit den Sprachmodellen, Übersetzungslösungen. Wir haben schon ein paar Player oder Celonis und andere, die auch im größeren Stil schon einiges können. Und ich glaube, wir müssen da mal mehr Lust drauf machen. Und es ist immer eine Frage, schaffen wir es, eine Dynamik zu entwickeln? Wir müssen ein Stück weit auch Problem für Problem lösen. Richtig ist auch perspektivisch, es wird auch eine Frage von Energie sein.
Ganz kurz vorletzte Frage. Jetzt haben wir über KI-Infrastruktur gesprochen. Kurz noch zum Thema KI-Regulierung. Der AI-Act ist ja jetzt seit über einem Jahr in Kraft. KI-Verordnung ist unterwegs. Viele Unternehmen fragen sich immer noch, wird das ein Innovationsmotor oder eher ein Bürokratiemonster? Können Sie das verstehen oder wie holen Sie diese Unternehmen da ab?
Also ich kann das total verstehen und ich habe da zwei Sichten jetzt drauf. Eine rein inhaltliche bezogen direkt auf die Regulierung. Wir haben ja jetzt aktuell einen Prozess laufen in Europa, in der Kommission, in Brüssel, des Omnibus-Verfahrens, das heißt der Review-Prozess, auch was KI-Verordnung angeht. Da sind wir in einem sehr engen Austausch mit der Kommission und den Kommissar, verschiedenen Kommissaren, wo wir mehr als dafür werben, dass es dringend Anpassungen braucht. Das machen wir auch im engen Schulterschluss mit Frankreich. Wir sind dabei, in der Regierung uns ein finales Bild zu machen. Aber das ist ein deutlicher Sprung von unseren Forderungen. Ob das jetzt durchkommt, das vermag ich nicht zu sagen, aber wir kämpfen dafür. Und vor dem Hintergrund des AI Actions Plan, des Aktionsplans der Amerikaner, was ja im Juli angekündigt wurde, werden die Karten schon neu gemischt. Das ist schon dringend. Und drängt auch inklusive Themen der Umsetzung vom Datenschutz. Das ist mir nochmal wichtig. Natürlich müssen Daten sicher sein, Persönlichkeitsrechte müssen geschützt sein und auch Privatsphäre. Und gleichzeitig müssen wir uns aber ehrlich machen, ist die Art der Umsetzung, was wir da machen, leistet das überhaupt dieses Ziel? Dann sage ich in vielen Bereichen nein. Das ist eher dann wirklich innovationshemmend. Und ich möchte, dass wir eine Debatte führen können, wenn man sagt, wir müssen auch am Datenschutz in der Umsetzung etwas machen, dass nicht der erste Reflex ist, ah, der will an den Datenschutz. Nee, will ich nicht. Ich will aber Dinge so machen, dass wir es hinbekommen. Wir machen es gerade für junge Unternehmen viel zu kompliziert. Die zweite Perspektive ist mir sehr wichtig. Wir haben uns auch ein bisschen antrainiert, dass wir können ja nicht, weil. Ja, es ist schwieriger und deshalb kämpfen wir auch, das anders zu machen. Wir können trotzdem. Und man sieht es, nehmen Sie Mistral, nehmen Sie andere Player, die haben es auch geschafft. Es macht es nicht einfach und ich will das nicht dadurch schönreden, aber wir müssen auch ein bisschen rauskommen, als ob man nichts entwickeln könnte, nur weil. Ja, es ist ja auch nicht alles immer schlecht, was die Intention ist, aber es ist in der Tat zu komplex.
So dieses Deutsche sich so ein bisschen hinter Vorschriften verstecken, ne? Oder
ja, ich war ja auch ein bisschen auf der anderen Seite. Hätte ich die GDPR so gemacht? Nee, verstehe ich auch viele Sachen nicht. Und gleichzeitig haben wir in dem Umfeld trotzdem was gebaut. War das jetzt alles toll? Nee, aber wir haben schon eine Dynamik entfacht. Also man kann natürlich auch trotzdem was tun und damit sage ich ja nicht, dass man nicht Dinge wirklich anpassen muss. Wir müssen es schaffen, mal zwei Sichten, die sich so ein bisschen auch mal ein bisschen reiben, auch mal parallel zu halten. Wir versuchen immer eins aufzulösen und nur auf eins zu gehen. Und das ist, man nennt das ja im Englischen Ambiguity, Ambiguität, Doppeldeutigkeit. Ja. Damit müssen wir klarkommen. Das fehlt mir in der Debatte.
Ja. Herr Wildberger, Abschlussfrage, kleiner Blick in die Zukunft. Wenn wir jetzt in einem Jahr wieder sprechen, woran wollen Sie dann gerne gemessen werden? Was sind so Ihre digitalen Meilensteine, die Sie dann einfach, die Sie erreichen wollen?
Also wir haben ja verschiedene Felder. Ich hoffe, dass wir in der Staatsmodernisierung dann sagen, es ist eine deutliche Dynamik, dass wir entbürokratisieren, dass wir viele Vorhaben, die in einem Koalitionsvertrag steht, weit über das hinaus, was wir schon beschlossen haben, dass das Form annimmt, dass das eine Dynamik annimmt und dass die Menschen merken, die meinen das ernst, die beschäftigen sich regelmäßig damit. Das zweite große Thema, wenn wir über Infrastruktur reden, sagen, da passiert was und der Markt funktioniert besser und wir haben höheres Zutrauen. Bei der Verwaltungsdigitalisierung, dass die Mission, die wir jetzt mit Ländern, auch die Zentralisierung, dass wir da den Menschen sagen können, wo wir stehen, was hat geklappt, was hat noch nicht geklappt. Und ich hoffe, dass wir in manchen Ländern plötzlich 30-40% der Leistungen, die heute existieren, auch in andere Kommunen reinbringen. Und der letzte Punkt ist bei digitaler Souveränität, dass wir Datencenter sehen, die agieren und dass wir auch viel mehr KI-Startups haben. Und Startups im Allgemeinen, aber meine Verantwortung ist eher der KI-Bereich, dass wir sagen, wir entfachen da eine Dynamik und haben eine substanzielle Zahl von Unternehmen, die sagen, wir können sogar mit dem Staat zusammenarbeiten und eine Reihe von Startups digitalisiert unsere Komplexität der Verwaltungsleistungen durch. Das fände ich für nächstes Jahr ein gutes Gespräch, aber auch in aller Ehrlichkeit, was hat geklappt und was hat nicht geklappt. Aber wenn man einen Strich drunter macht, muss der Anspruch sein, ist auch mein Anspruch, dass auch einiges geklappt hat.
Vielen Dank, Herr Wildberger, für diesen Ritt durch die Digitalpolitik. Ich glaube, in 40 Minuten haben wir wirklich viele Themen angesprochen. Es sind einfach auch viele Aufgaben, die vor Ihnen liegen. Und dabei wünschen wir Ihnen alles Gute und viel Erfolg.
Ganz herzlichen Dank.
Danke Ihnen für Ihre Zeit.
Im Gespräch.
Ja, und immer wenn es neue Leute gibt, über die man in Sachen Digitalpolitik reden sollte, rede ich mit Oliver Süme, dem Vorstandsvorsitzenden des ECO. Also eigentlich, ich sag mal, die stehende Konstante in dieser Konstellation. Hallo Oliver.
Hallo Sven, freut mich dabei zu sein.
Oliver Sidoni hat sich mit unserem neuen Digitalminister unterhalten. Wir wollen mal ein bisschen gucken, was der ECO denn zu diesem Interview beziehungsweise zu seinen Themen sagt. Und deswegen würde ich dir gerne eingangs einfach mal die gleiche Frage stellen, die Sidoni auch dem Herrn Wildberger gestellt hat, nämlich wie blickst du als ECO-Vorstandsvorsitzender auf die ersten 100 Tage des neuen Digitalministeriums zurück? Wo glaubst du, performt das Ministerium besonders gut? Vielleicht übertrifft sogar die Erwartungen. Und wo besteht Verbesserungsbedarf?
Also zunächst mal finde ich, können wir alle sehr froh darüber sein, dass wir überhaupt ein Digitalministerium haben. Das ist ja eine Forderung, die nicht nur ECO und nicht nur ich persönlich, sondern viele andere Branchenvertreter auch seit vielen, vielen Jahren gestellt haben. Und deswegen glaube ich, haben wir erstmal damit jetzt ein ganz wichtiges Signal geschaffen, ein eigenständiges Ressort für Digitalthemen, das schafft Sichtbarkeit, das kann priorisieren und insofern ist der reine Umstand, dass wir ein Digitalministerium haben, glaube ich, erstmal ein ganz, ganz wichtiger und richtiger Schritt in die richtige Richtung. Wenn man sich so anschaut, was in den ersten 100 Tagen passiert ist, dann muss man natürlich zum einen sehen, ein neues Ministerium muss natürlich erstmal aufgebaut sein und aufgebaut werden. Das heißt, man braucht die Menschen, die sich dort engagieren, die im Idealfall ja auch für Digitalthemen brennen. Insofern ist das zuallererst mal eine organisatorische Aufgabe. Ich habe das Gefühl, dass man da ganz gut vorangekommen ist. Ist ja schon durchaus eine Mammutaufgabe, vor der man da steht, rein beim Aufbau nicht nur der Personalstruktur, sondern auch der Organisation eines solchen Ministeriums. Und wenn wir darauf blicken, was so die ersten Prioritäten sind, dann finde ich die durchaus richtig. Die haben eine klare Priorisierung auf Infrastrukturthemen zum einen und auf Verwaltungsdigitalisierung zum anderen. Beides die Dinge, von denen wir alle wissen, wo wir am meisten aufholen müssen. Deswegen denke ich, die Prioritäten sind da auf jeden Fall schon mal richtig gesetzt. Also das würde ich auf die Haben-Seite packen. Auf die Soll-Seite. Wir haben teilweise keine richtig gute eigenständige Zuständigkeit. Wenn wir uns das Thema Cybersicherheit anschauen, dann haben wir eine verteilte Zuständigkeit. Das ist auch weiterhin im Bundesinnenministerium aufgehängt. Noch mehr Verteilung haben wir beim Thema KI. Mhm. Und gerade dort, wo wir über eine Technologie sprechen, die ja der große Treiber für Digitalisierung ist und die im Idealfall auch dafür sorgt, dass wir die digitale Transformation in allen Wirtschafts- und Gesellschaftsbereichen schaffen, dann ist es da natürlich ein bisschen bedauerlich, dass wir da so eine aufgeteilte Zuständigkeit haben, auf drei Ministerien verteilt. Da fehlt so ein bisschen die Durchgriffsmöglichkeit. Wir hätten es begrüßt, wenn das alles komplett im Digitalministerium aufgehängt worden wäre. Das ist jetzt nicht der Fall. Insofern hoffen wir natürlich darauf, dass es jetzt kein Zuständigkeitschaos gibt. Ja. Solange sich alle einig sind, ist das ja alles schön.
Aber wann sind sich schon mal alle einig, lieber Oliver?
So ist es in der Politik eben leider selten. Das sehen wir ja auch aktuell in anderen Politikfeldern, dass es durchaus unterschiedliche Auffassungen über die drängenden Fragen gibt, vor denen die neue Bundesregierung steht. Ja. Und deswegen ist das sicherlich etwas, das hätten wir uns anders gewünscht. Aber wie gesagt, die Priorisierung ist richtig. Was jetzt wichtig ist, ist, dass eine klare Roadmap mit klaren Budgets und auch mit Budgetverantwortung verabschiedet wird. Das ist ja auch eine Forderung, die wir lange gestellt haben. Denn wenn ich kein Budget habe, dann kann ich auch nichts erreichen und nicht umsetzen. Und wichtig ist auch einfach, dass sich das Ministerium bei dem, was es erreichen will, dann messbare Ziele gibt, klare Milestones mit einem klaren zeitlichen Fahrplan versehen, damit man dann Erfolge auch messen kann.
So, jetzt haben wir das Digitalministerium. Ist gut, hast du gesagt, ganz klar Haben-Seite. Aber bleiben wir mal kurz bei der Soll-Seite. Jetzt ist das schon wieder mit den Zuständigkeiten, ich nenne es mal vorsichtig, verwässert. Also die Cybersicherheit hängt ins Innenministerium mit drin, bei KI dann zumindest das BMFTR, wahrscheinlich auch das Wirtschaftsministerium. Wie kriegen wir die Sache denn dann gelöst? Also, dass wir nachher nicht einen neuen Papiertiger geschaffen haben, der auch nicht wirklich vorankommt. Was wären denn da eure Vorschläge?
Im Idealfall hätten wir halt eine zentrale Regelungskompetenz im Digitalministerium, sodass von dort aus die Dinge gesteuert werden können. Man kann dann immer noch drüber nachdenken, ob die anderen Ministerien die Möglichkeit haben sollten, dort ein Veto einzulegen, wenn sie mit irgendetwas nicht einverstanden sein sollten. Aber das wäre tatsächlich der Wunsch, klare Zuständigkeit und Regelungskompetenz im Digitalministerium und dann eben auch in den wichtigsten Feldern, beispielsweise KI, eine ressortübergreifende Digitalstrategie. Aber die ist eben auch dann nur umsetzbar, wenn ich eben auch die Regelungskompetenz habe. Mir nützt die schönste Digitalstrategie nicht, wenn ich nichts dagegen tun kann, dass andere Häuser möglicherweise nicht so mitziehen, wie ich das brauche. Das heißt, in diesen Bereichen bleibt es leider bei dem, was wir schon, bevor wir ein Digitalministerium hatten, kritisiert haben, nämlich, dass die verteilte Zuständigkeit eben oft ein Hemmschuh ist und die Dinge nicht aus einem Guss und nicht aus einem Strang heraus organisiert werden können. Das führt eben zu Risiken wie Doppelarbeit, vor allen Dingen aber Zeitverlust und im Worst Case Blockadehaltung anderer Ministerien. Ja, insofern, zentrale Regelungskompetenz ist hier unsere Kernforderung.
Kann man eigentlich nur hoffen, dass da nochmal nachgeregelt wird, weil ich meine, Zeitverlust können wir uns ja bei so schnellen Themen, ich meine, Digitalisierung ist schon immer schnell, aber jetzt auch noch in Sachen KI einfach nicht leisten, weil sonst bleiben wir nämlich wirklich auf der Strecke, ehe sich erstmal die Ministerien geeinigt haben, bevor dann wirklich irgendwas sozusagen in die Fläche kommt. Digitale Souveränität, ja, ist oft, naja, wird oft so als Chiffre für bestimmte Lizenzmodelle oder Produktformen verwendet. Was versteht ihr unter digitaler Souveränität, beziehungsweise was kommt da aus eurer Sicht aus dem Digitalministerium zurück?
Also es gibt, glaube ich, x unterschiedliche Auffassungen Definitionen und Interpretationen von dem, was digitale Souveränität eigentlich heißt. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil dieses Thema ja die politische Debatte in der Digitalpolitik im Moment sehr stark beherrscht. Und wenn ich da ein unterschiedliches Verständnis davon habe, was es eigentlich bedeutet, dann erleichtert das die Diskussion nicht unbedingt. Deswegen lass mich mal damit anfangen, was es nach meiner Meinung vor allen Dingen nicht heißen darf. Es darf nicht heißen Abschottung. Es darf nicht heißen, dass wir zentrale Digitaltechnologien, egal ob das Cloud-Services sind oder KI-Applikationen, jetzt nur noch und ausschließlich aus Deutschland oder Europa heraus nutzen wollen. Das wird nicht funktionieren. Insofern ist ein ganz wichtiger Bestandteil von digitaler Souveränität eben auch eine Offenheit. Wir brauchen weiterhin offene Standards und wir brauchen für Unternehmen auch die Wahlfreiheit, sich die Dienste herauszusuchen, die für das jeweilige Geschäftsmodell und die Anwendungen, die ein Unternehmen braucht, passend sind. Und das kann eben durchaus sehr unterschiedlich sein. Ein kleines Unternehmen und ein mittelständisches Unternehmen, die können vielleicht ausschließlich Dienste, wenn nicht nur aus Europa, dann vielleicht sogar nur aus Deutschland nutzen. Je nach Anwendungsfall kann das möglich sein, ist aber auch da nicht zwingend. Wenn wir uns multinationale Unternehmen, Großkonzerne anschauen, die weltweit verteilt arbeiten, die in jedem Kontinent dieser Welt Mitarbeiter, teilweise Produktionsstätten haben, dann brauchen die natürlich auch global agierende Cloud-Services. Und die kommen, wie wir wissen, nicht gerade aus Deutschland. Und wir wären jetzt völlig falsch beraten, wenn wir das jetzt verteufeln würden oder sagen würden, das kann nicht die Zukunft sein. Insofern ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir diese Technologieoffenheit und die Wahlfreiheit der Unternehmen für das passende Angebot aufrechterhalten. Und das heißt natürlich nicht, dass sich diese Dienste nicht an europäische Standards halten müssen. Natürlich brauchen wir die Sicherheitsanforderungen, die wir nicht nur erwarten, sondern die wir in Europa und Deutschland ja auch zu Recht relativ strikt reguliert haben. Also insofern, das muss natürlich passen. Und dann kann digitale Souveränität funktionieren. Insgesamt merken wir im Moment schon, und das halte ich für positiv, dass die Nachfrage nach deutschen, nach europäischen Anbietern steigt. Ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Faktor für deutsches Wirtschaftswachstum in den nächsten Jahren. Aber das allein ist nicht das Heiligtum.
So, jetzt gehen wir mal rein in den Koalitionsvertrag. Jetzt wird es ein bisschen technischer. Ja, da hat sich die neue Bundesregierung was vorgenommen, und zwar einen interoperablen und europäisch anschlussfähigen, souveränen Stack zu priorisieren, der KI-Cloud-Dienste und Basiskomponenten integrieren und neben dem Bund auch für Länder und Kommunen zugänglich machen soll. Das klingt jetzt erstmal nach einer ganzen Menge toller Schlagwörter in einer riesigen Wolke verpackt. Ist denn der sogenannte Deutschland-Stack aus deiner Sicht da der richtige Ansatz für eine souveräne und moderne digitale Verwaltung?
Also zunächst mal fand ich es sehr positiv, muss ich sagen, wie schnell man mit diesem Deutschland-Stack-Vorschlag um die Ecke gekommen ist. Das Digitalministerium war noch nicht ansatzweise aufgebaut, als es schon hieß, das ist eine der großen Prioritäten, an die wir ran wollen. Da gab es gerade zu Anfang eine ganze Menge Fragen dazu, genau die du jetzt auch stellst. Was ist das eigentlich? Macht das Sinn? Ich glaube, der Ansatz ist absolut richtig. Wir haben im Moment überhaupt keine zentralisierte Organisation von Verwaltungsdigitalisierung. Und das führt zu einem Chaos und zu einem Mehraufwand, weil mehr oder weniger identische Verwaltungsprozesse, die ich in ganz vielen Kommunen habe, von jeder Kommune oder zumindest von vielen auf die eigene Art und Weise umgesetzt werden. Und es wäre viel einfacher. Und auch dort würden wir vor allen Dingen viel mehr Zeit gewinnen und Kosten sparen, wenn es einen Ansatz gibt in einem Baukasten, in einem Stack-System, dass sich die jeweilige Verwaltung, die jeweilige Behörde ziehen kann, um auf der Grundlage zu digitalisieren. Insofern grundsätzlich ein richtiger Ansatz. Ich glaube, wichtig ist jetzt, dass die Bedarfe auch korrekt ermittelt werden. Was ist es denn genau, was die Kommunen brauchen? Und auch dort, glaube ich, wichtig zu priorisieren, womit bekommen wir den größten Hebel, nicht nur vielleicht bei wirtschaftlich wichtigen Verwaltungsvorgängen, sondern auch bei dem, was bei den Menschen ankommt. Was ist es denn, was die Menschen am meisten nervt, wo Digitalisierung fehlt? Damit sollten wir anfangen, damit die Unternehmen, aber vor allen Dingen auch die Bürgerinnen und Bürger merken, dass jetzt wirklich was vorwärts geht. Also insofern Bedarfe ermitteln, priorisieren, das ist ein wichtiger erster Schritt. Und da muss man natürlich schauen, wie das Ganze auch finanziert werden kann. Und am Ende des Tages, glaube ich auch, müssen die Verwaltungen dann auch verpflichtet werden, das zu nutzen. In dem Moment, wo das freiwillig bleibt, wird es weiterhin schwierig, alles umzusetzen. Also mit ein bisschen Druck, vorsichtig formuliert, wird man da schon arbeiten müssen, damit es fliegt.
So, jetzt haben wir das Digitalministerium und den Digitalminister. Das heißt also tendenziell ja erstmal gut, dass es die eine Ansprechstelle gibt im Austausch zwischen Politik und Verbänden, wie zum Beispiel mit dem ECO. Wie sind da eure Erfahrungen bisher? Ich meine, 100 Tage, erlebst du die Bundesregierung da als offen und dialogbereit oder fehlt es manchmal noch ein bisschen an der Einbindung von der Expertise, die ihr ja nun nach 30 Jahren habt, im Gegensatz zu dem ganz frischen Ministerium, das es ja erst seit 100 Tagen gibt?
Also gerade beim Digitalministerium und bei den Digitalpolitikern erlebe ich eigentlich eine extrem hohe Dialogbereitschaft. Ich habe wenige Wochen nach Amtsantritt mit Carsten Wildberger sprechen können. Da haben wir uns schon mal ausgetauscht. Mhm. Und viele Ansprechpartner kennen wir ja bereits, die jetzt in neuen Rollen in diesem Ministerium sind. Und auch dort erlebe ich eine Offenheit, einen konstruktiven Austausch. Also an der Dialogbereitschaft mangelt es wahrlich nicht.
Gut.
Die ist da, da hat man immer ein offenes Ohr auf der einen Seite und man hört auch zu, wenn wir was sagen. Und ich habe das Gefühl, dass da ein hohes Verständnis herrscht für das, was die Internetwirtschaft im Moment bewegt. In den Gesetzgebungsprozessen oder da, wo wir Stellungnahmen einreichen, da sind manchmal die Zeitfenster ein bisschen kurz. Das wäre sicherlich verbesserungswürdig, weil wir natürlich auch die Stellungnahmen nicht einfach selber im Büro schreiben, sondern uns abstimmen müssen und wollen mit den Mitgliedsunternehmen. Insofern brauchen wir auch immer ein bisschen Zeit, um die gebündelte Verbandsstellungnahme dann zu erarbeiten. Und da sind die Zeitfenster manchmal ein bisschen kurz. Aber über mangelnde Dialogbereitschaft kann ich mich wirklich nicht beklagen.
Super. Ein anderer wichtiger Punkt im Gespräch und auch für unsere digitale Zukunft ist das Thema Regulierung. Wir haben ja den AI-Act, die NIS 2, dann DSA, DMA und viele weitere. Da kommen viele massive neue Vorgaben auf Unternehmen hier in Deutschland zu. Wo siehst du die Balance zwischen notwendiger Regulierung und dem Risiko, dass Innovation durch zu viel Bürokratie und zu viele Regeln und auch die Unsicherheit mit den Regeln ausgeht? Gebremst wird.
Also die Balance, die ist schon stark gekippt. Das finde ich, muss man klar sagen. Es war zu viel, was in den letzten Jahren aus Brüssel gekommen ist. Du hast ein paar entscheidende Regulierungsvorhaben schon genannt. Und das praktische Problem für die Unternehmen ist nicht nur die reine Masse, sondern das Problem und die Herausforderung ist, dass wir da überall Schnittmengen haben. Wenn wir den AI-Act, den können wir nicht isoliert betrachten. Denn Unternehmen, die KI entwickeln oder die KI in die Anwendung bringen oder die KI nutzen, die werden immer Schnittmengen auch zum Thema Datenschutz haben. Zum Thema NIS 2 und IT-Security, das Thema Data Act, Datenverfügbarkeit, das spielt alles ineinander rein. Man kann keine dieser Technologien getrennt voneinander behandeln. Und das große Problem ist eben, dass wir erhebliche Schnittmengen und teilweise auch Widersprüche zwischen all diesen Regulierungsvorhaben sehen. Nur um ein Beispiel zu nennen, der Data Act ist ja das jüngste Piece sozusagen, das am 12. September, also vor wenigen Wochen, in Kraft getreten ist. Und da gibt es zahlreiche offene Fragen, wie sich das zum Thema DSGVO und Datenschutz verhält. Die einfach unbeantwortet sind, die Unternehmen vor schwierige Fragen stellen. Und das ist nur ein Beispiel. Und das sehen wir an ganz vielen anderen Ecken und Enden eben auch. Insofern, die Balance ist nicht mehr da. Wir stehen tatsächlich vor einer Überbürokratisierung und Überkomplexisierung sozusagen, die da aus Brüssel in den letzten Jahren gekommen ist. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir damit irgendwie umgehen. Und deswegen glaube ich schon, dass die Diskussion darüber beispielsweise auch mal eine Regulierungspause zu machen, den Vollzug unter anderem auch des AI-Acts unter Umständen auszusetzen, bis sich das alles ein bisschen gelichtet hat und bis auch die Aufsichtsbehörden so weit sind, dass sie den Unternehmen praxisnahe Leitfäden an die Hand geben können, die Aufsicht erstmal einheitlich organisiert ist und wir dann sagen, so jetzt ist das alles soweit vorbereitet. Jetzt haben wir die drängendsten Fragen geklärt, da haben wir den Unternehmen Hilfestellung an die Hand gegeben, ja, und jetzt können wir dann auch umsetzen. Ich glaube, das würde uns gut tun. Wir brauchen da eine Atempause und wir müssen auch generell darüber sprechen, wie wir in der nächsten Zeit Regulierungen eher abbauen können, als neue zu schaffen. Es ist zu viel und wir brauchen mehr Freiraum für die Unternehmen, wenn wir Innovation weiter fördern wollen.
Es geht also nicht, dass man immer nur sagt, wie es nicht geht, ohne vorschlagen zu können, wie es gehen könnte. Das hilft natürlich keinem weiter. Das sorgt für eine Vollbremsung in der digitalen Wirtschaft sozusagen.
Ja, und man muss auch manchmal einfach sehen, wir bewegen uns eigentlich nur sehr selten im luftleeren oder rechtsfreien Raum. Wir haben ein bestehendes Urheberrecht. Wir haben ein Datenrecht, ein Datenschutzrecht. Wir haben ein Kartellrecht. Und da muss man auch mal überlegen, in welchen Bereichen man vielleicht im Zweifel erstmal Rechtsfragen dann auch der Rechtsprechung durch Gerichte überlässt, bevor man von vornherein wieder mit neuen regulatorischen, gesetzgeberischen Vorhaben kommt, die die Dinge auch nicht lösen, sondern im Zweifel natürlich sowieso der technologischen Entwicklung immer hinterherrennen.
Jetzt hast du gerade schon den AI-Act erwähnt. Dafür feiert sich die EU ja so ein bisschen, weil, und ey, Respekt, man hat den Mut gehabt, mal was zu machen und man war damit auch sehr schnell. Und dennoch fragen sich jetzt viele Unternehmen, ob wir damit auf dem richtigen Weg sind oder Europa nicht droht abgehängt zu werden im globalen Wettbewerb. Welche Erwartungen hast du an eine wirtschaftsfreundliche Umsetzung in Deutschland, außer die vielleicht erstmal noch ein bisschen weiter nach hinten zu schieben, wie wir ja gerade schon hören durften.
Genau, das ist der eine Punkt, von dem würde ich mich auch nicht so schnell verabschieden wollen. Aber wenn wir dann mal in die Umsetzung gehen, da muss man natürlich klar sagen, der AI Act ist jetzt da. Die Wahrscheinlichkeit, dass der politisch zurückgenommen wird, die ist überschaubar. Vielleicht haben wir irgendwann mal in einigen Jahren nach einer Validierung ein paar Anpassungen, aber wir werden jetzt damit leben müssen. Und insofern ist wichtig, das habe ich eben schon kurz angedeutet, dass wir eine einheitliche Aufsichtsstruktur haben. Und die Unternehmen wissen, wie der AI Act von den Aufsichtsbehörden ausgelegt wird. Also das ist das eine, dass wir nicht diese Zersplitterung haben, wie wir sie ja leider oft im Datenschutz nach Einführung der DSGVO gesehen haben. Und dann ist eben wichtig, wie die Aufsichtsbehörden ihre Funktion verstehen. Ich glaube, sie sollten in erster Linie ein wirtschaftsfreundlicher Begleiter und Berater für die Unternehmen sein. Das heißt, sie können dazu beitragen und müssen dazu beitragen, dass dort, wo Unsicherheiten bestehen, den Unternehmen klare Leitlinien, Guidelines an die Hand gegeben werden, damit man eben rechtssicher umsetzen kann und damit nicht durch die Rechtsunsicherheit und Zögerlichkeit Innovationsgeschwindigkeit verloren geht. Also insofern ist das jetzt, glaube ich, die wichtige Aufgabe, pragmatisch zu sein und nicht den Schwerpunkt auf Rechtsdurchsetzung, Investigations und Bußgelder zu legen.
Gilt natürlich auch für den Umgang mit, ich sag mal, dem Schatz, auf dem wir alle sitzen, den Daten als Rohstoff für die digitale Gesellschaft, haben wir alle schon tausendmal gehört. Auch da müssen die Datenschutzaufsichtsbehörden einheitlicher werden, pragmatisch und schneller. Jetzt sind ja Daten der Schlüssel für Innovation. Welche drei konkreten Schritte würdest du kurzfristig anstoßen wollen, um eine praxisnahe, innovationsfreundliche Datenpolitik in Deutschland zu etablieren? Was glaubst du, ist da wichtig?
Also ein Schritt wird ja schon angestoßen, den ich für sehr wichtig halte, nämlich, dass wir für die Unternehmen in Deutschland die Datenschutzaufsicht zentralisiert bei der Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit ansiedeln.
Und nicht in jedem Bundesland, ne?
Und nicht in jedem Bundesland. Das ist ja auch eine einmalige Stilblüte in Europa. Das gibt es tatsächlich nur in Deutschland. Und insofern davon sollten wir uns so schnell wie möglich verabschieden. Das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir Regulierung und Gestaltung eben aus einer Hand und mit einer Stimme erleben und nicht eine Kakophonie von unterschiedlichen Aufsichtsbehörden, die zu einzelnen wichtigen Fragen teilweise unterschiedliche Auffassungen haben und Dinge anders interpretieren. Also das wäre für mich Schritt 1. Der zweite wichtige Schritt ist Rechtsklarheit bei der Frage der Anonymisierung von Daten. In dem Moment, wo wir Daten anonymisiert haben, sind wir natürlich komplett aus dem Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung raus. Warum? Weil das der höchste Schutz eigentlich ist für das, was die Datenschutzgrundverordnung will. In dem Moment, wo ich keinen Personenbezug mehr herstellen kann, ist eigentlich das Ziel erreicht und deswegen findet die DSGVO dann auch keine Anwendung mehr. Der Schritt dahin ist aber oft schwierig und rechtlich, regulatorisch nicht ganz einfach, weil auch die Datenverarbeitung zum Zwecke der Anonymisierung noch ein Vorgang ist, der unter die DSGVO fällt. Und das bringt eben erhebliche Rechtsunsicherheit für viele Unternehmen mit sich. Und nur wenn wir eben rechtssicher Daten anonymisieren können, haben wir die Grundlage dafür, die Daten auch uneingeschränkt zu nutzen, sei es für statistische Zwecke, sei es für KI-Trainingszwecke, whatever. Also das wäre der zweite wichtige Schritt. Und was dann, glaube ich, auch wichtig ist, dass auch die Behörden, die öffentlichen Einrichtungen mit gutem Beispiel vorangehen und eine Open-Data-Politik verfolgen, sprich alles, was an Daten erzeugt wird durch Verwaltungsvorgänge, eben auch zur Verfügung gestellt wird. Auch so ermöglichen wir Innovation, den Zugriff auf solche Daten, kann eben auch, nicht nur bei KI, aber bei vielen anderen Datenmodellen hilfreich sein. Und da muss, wie in vielen anderen Bereichen auch, der Staat mit gutem Beispiel vorangehen.
So, jetzt gehen wir mal davon aus, die richtigen Leute haben jetzt zugehört und es läuft alles in diese Richtung. Dann haben wir ja immer noch ein Thema hier, und zwar das der Fachkräfte. Also der Fachkräftemangel ist groß in Deutschland. Wenn wir gute Leute haben, dann gehen die gerne auch mal weg aus Deutschland. Wir kriegen aber schwierig auch gute Leute hierher. Was muss da passieren, damit wir nachher nicht ohne Leute dastehen?
Also ich glaube, eine Maßnahme drängt sich im Moment auf, nachdem ja in den USA jedenfalls die Möglichkeit für den Zuzug von Fachkräften außerhalb des Landes im Moment erheblich erschwert wurde. Die Kosten dafür sind ja jetzt erheblich gestiegen und das kann umgekehrt eine Chance für uns hier in Deutschland sein, zu sagen, okay, lass uns doch mit einem ganz schnellen Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das Fastlanes vorsieht, das schlanke Prozesse vorsieht, dafür sorgen, dass wir uns hier für gut qualifizierte IT-Talente in Deutschland aus anderen Ländern interessant machen, den Zuzug von solchen Experten möglichst vereinfachen und sie schnell leer bekommen. Also das, glaube ich, ist ein ganz wichtiges und auch ein drängendes Thema, das wir mit dieser Maßnahme lösen können. Ich glaube, ein zweiter, auch wenn das ein langfristiger Punkt ist, ist das Thema IT-Ausbildung. Digitalunterricht in der Schule. Ja, das ist ja auch zwar eine mehr aufkommende, positive Diskussion, aber noch lange nicht überall umgesetzt. Je besser wir es schaffen, eben auch schon junge Schülerinnen und Schüler für diese Themen zu begeistern, für Digitales allgemein, aber vielleicht auch für Programmieren und alles, was damit dranhängt, umso mehr machen wir eben auch IT-Berufe schon in jungen Jahren für Nachwuchskräfte attraktiv. Das halte ich auch für eine weitere wichtige Maßnahme. Und am Ende des Tages ist es, und das wäre der dritte Punkt, auch ein Sprachthema natürlich. Klar. Ja, wir müssen gucken, dass wir auch eine englischsprachige Verwaltung haben, dort, wo wir IT-Fachkräfte brauchen. Insofern, in der IT ist es eigentlich gang und gäbe, dass Englisch sowieso schon die Arbeitssprache ist. Das müssen wir auch auf die Verwaltung ausdehnen, damit wir auch dort gut qualifizierte Leute, die ihr IT-Handwerk verstehen, aber der deutschen Sprache nicht mächtig sind, einsetzen können.
Und das ist ja nur was, wo KI mittlerweile ja wirklich schon sehr gut helfen kann.
Zum Beispiel.
So, Oliver, wenn wir jetzt uns Deutschland angucken und andere europäische, aber auch internationale Standorte, was glaubst du, muss im nächsten Jahr unbedingt passieren, damit wir nicht abgehängt werden jetzt als Deutschland, um wettbewerbsfähig zu bleiben, so abschließend vielleicht? Jetzt haben wir 100 Tage Digitalministerium, gucken wir mal noch ein Jahr in die Zukunft. Was brauchen wir?
Also ich hoffe, dass wir erhebliche Fortschritte bei dem zentralen Thema Verwaltungsdigitalisierung sehen. Also dass der Deutschland-Stack, über den wir vorhin ja schon gesprochen haben, der wird jetzt hoffentlich schnell umgesetzt und umgesetzt eben auch in dem Sinne, dass die Verwaltungen die Möglichkeiten, die er bietet, abrufen, damit bei den Menschen und bei den Unternehmen ankommt, dass wir uns zumindest bewegen und nicht stehen bleiben und die eine oder andere zentrale Verwaltungsleistung eben auch digital funktioniert. Ich hoffe, dass wir die ersten produktiven KI-Leuchtturmprojekte sehen. Ganz zentrales Thema auch für den Eco-Verband, denn KI, der Einsatz von KI ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir eben nicht nur in Deutschland, auch in Europa dauerhaft wettbewerbsfähig bleiben. Da fehlt uns nach wie vor die passende Rechenzentrumsinfrastruktur. Wir haben uns jetzt ja beworben für die KI-Gigafabriken. Das finde ich auch ein absolut richtiges Signal. Und ich hoffe, dass wir dann in einem Jahr da schon erste Umsetzungen sehen. Und ich hoffe auch, dass im Bereich des Ausbaus von Rechenzentrumsbetrieben wir eine deutliche Erleichterung, und zwar nicht erst in einem Jahr, sondern in Kürze sehen, was zum einen das Thema Energiepreise anbelangt, nach wie vor viel zu hoch, 3 bis 4-mal so hoch wie in den USA, um ein Vielfaches höher als in anderen europäischen Ländern. Also hier muss jetzt zügig auch für die Rechenzentrumsbranche die Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß gesenkt werden. Für produzierendes Gewerbe soll das ja ab 2026 der Fall sein. Aber auch für die Rechenzentrumsbranche ist das eben ein zentrales Thema und eine Voraussetzung dafür, dass auch KI funktioniert. Und auch da hoffe ich, dass wir da kurzfristig jetzt Schritte in die richtige Richtung sehen.
Naja, ich würde sagen, Oliver, wir hören uns an dieser Stelle in einem Jahr wieder und gucken mal, wie viel davon wirklich umgesetzt wurde. Auf jeden Fall an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank für deine Einordnung von 100 Tage Digitalministerium, neuer Digitalminister und den großen Plänen, die wir jetzt alle noch vor uns auf dem Zettel haben. Danke dir.
Danke dir auch.
Ja, Politik und Internetwirtschaft im Gespräch. Wir haben gelernt, das neue Ministerium soll endlich großen Aufschwung in die Digitalpolitik bringen. Aber es gibt, was glaube ich auch normal ist, aktuell halt noch viele offene Fragen.
Digitale Infrastruktur, Verwaltung und digitale Souveränität, das sind zentrale Themen, bei denen Deutschland jetzt schnell vorankommen muss.
Ja, wir sagen erstmal vielen, vielen Dank an den Bundesdigitalminister Carsten Wildberger und Oliver Süme für ihre Einblicke. Wir bleiben natürlich ganz eng an den Themen dran und ich glaube, wir verraten nicht zu viel, wenn wir schon mal sagen, dass wir uns alle schon ganz bald ja wiedersehen bei unserem großen netzpolitischen Jubiläumsforum am 7. Oktober hier in Berlin. Also wer dabei sein möchte, die Anmeldungen sind noch offen. Link dazu packen wir natürlich auch nochmal in die Shownotes. Und an dieser Stelle dann erstmal vielen Dank euch fürs Zuhören.
Ja, vielen, vielen Dank. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und tschüss.
Tschüss.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.